Schöne Grüße vom CZB an die ganze Gemeinde. Ja, heute wollen wir uns eine Begebenheit aus der Bibel anschauen, die mich in den letzten Wochen sehr beschäftigt hat. Und lass uns erstmal die Bibelstelle gemeinsam lesen. Johannes 5, die Verse 1 bis 15. Johannes 5, Verse 1 bis 15. Ich lese euch die Verse vor. Bald darauf wurde eines der jüdischen Feste gefeiert und auch Jesus ging dazu nach Jerusalem. In der Stadt befindet sich nicht weit vom Schaftor entfernt der Teich Bethesda, wie er auf Hebräisch genannt wird. Er ist von 5 Säulenhallen umgeben. Viele Kranken lagen in diesen Hallen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte, und warteten darauf, dass sich Wellen auf den Wasser zeigten. Von Zeit zu Zeit besuchte nämlich ein Engel des Herrn den Teich und bewegte das Wasser. Wer dann als erster in den Teich stieg, der wurde gesund, ganz gleich welches Leiden er hatte. Einer von den Menschen, die dort lagen, war schon seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und erfuhr, dass er schon so lange an seiner Krankheit litt, fragte er ihn: Willst du gesund werden? Ach Herr, entgegnete der Kranke, ich habe niemanden, der mir in den Teich hilft, wenn sich das Wasser bewegt. Versuche ich es aber allein, ist immer ein anderer schneller als ich. Da forderte ihn Jesus auf: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte seine Matte zusammen und ging seines Weges. Das geschah an einem Sabbat. Einige führende Juden, die den Geheilten sahen, hielten ihm vor: Heute ist doch Sabbat, da darf man keine Matte tragen. Aber der Mann, der mich heilte, der hat es mir ausdrücklich befohlen, antwortete er ihnen. Wer war das? Wer hat dir so etwas befohlen? Fragten sie nun. Doch das wusste der Mann nicht, denn Jesus hatte den Teich wegen der großen Menschenmenge bereits wieder unbemerkt verlassen. Später traf Jesus den Geheilten im Tempel und sagte zu ihm: Du bist jetzt endlich gesund, sündige nicht mehr, damit du nicht etwas Schlimmeres als deine Krankheit erlebst. Da ging der Mann zu den führenden Juden und berichtete, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Ja, wie gesagt, hat mich diese Begebenheit in den letzten Wochen sehr beschäftigt. Es ist eine Begebenheit, von der ich schon öfters gehört und gelesen habe. Aber diesmal hat mich die Geschichte nicht mehr losgelassen. Und das ist immer so ein Zeichen für mich, dass Gott hier mehr sagen möchte. Wir lernen hier unseren Gott näher kennen und nicht nur das, wir können hier als Individuelle und auch als Gemeinde viel dazu lernen. Jesus ist also in Jerusalem, um an einem jüdischen Fest teilzunehmen. Und dort angekommen, geht er an einen Ort, an dem es einen Teich gibt, umgeben von 5 Hallen. Der Ort wird Bethesda genannt. Bethesda bedeutet Haus der Gnade. Und wenn ich mir die Beschreibung anschaue, muss dieser Ort, den Jesus in Jerusalem besucht, ein sehr beklemmender Ort gewesen sein. 5 Hallen, viele Kranke, darunter Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Das waren damals alles Menschen, die am gesellschaftlichen Leben nicht teilnehmen durften oder konnten. Solche Menschen wurden damals ausgestoßen aus der Gesellschaft. Heutzutage würde man solch einen Ort vielleicht einen sozialen Brennpunkt nennen. Es ist ein Ort des Stillstandes, ein Ort, an dem kein Leben stattfindet, ein Ort, an dem alle nur auf ein Ereignis warten. Dass das Wasser sich endlich bewegt, damit nur einer von ihnen geheilt wird, der zuerst am Teich ist. Und als Jesus nach Jerusalem kommt, geht er an diesen Ort und dort geht er auch direkt zu diesem Mann, der bereits seit 38 Jahren krank ist, dort auf seine Heilung wartet. Und wir haben gelesen, was dort passiert. Und ich möchte, dass wir uns heute 3 Punkte anschauen, die ich in dieser Begebenheit sehe. Und anschließend wollen wir schauen, was das eigentlich für uns bedeutet. Der erste Punkt. Jesus sieht. Jesus kommt da an diesen Ort, der voll mit Menschen war. Jeder von ihnen hat seine Hilfe gebraucht. Jeder von ihnen war verzweifelt. Sein Blick richtet sich aber auf diesen einen Mann. Sein Blick richtet sich auf den Mann, der schon seit 38 Jahren krank ist. Jesus sieht. Was sieht Jesus? Jesus sieht alles. Aber vor allem, Jesus sieht dich. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich beim Namen gerufen, du bist mein. Jesaja 43, 1. Wenn Jesus auf diese Erde schaut, dann sieht er dich, dich persönlich. Er sieht nicht die Menge und du bist einer von ihnen, denen er irgendwann mal begegnen wird, sondern er sieht auf dich, weil er dich kennt, weil er dich liebt, weil er eine Beziehung zu dir haben möchte. Und Jesus übersieht dich nicht. Er schaut nicht über dich hinweg. Er ignoriert dich nicht. Bei dir kann vielleicht das Gefühl entstehen. In deiner Situation kann vielleicht das Gefühl entstehen, dass Jesus dich nicht sieht. Aber sei dir sicher, Jesus sieht dich. Auch wenn du schon so lange für etwas betest. Auch wenn du schon so lange auf etwas wartest. Aber ist das nicht irgendwie ungerecht gewesen gegenüber den ganzen anderen Wartenden? Auf diese Frage komme ich noch zurück im Laufe der Predigt. Lass uns den zweiten Punkt anschauen. Jesus interessiert sich für dich. Er fragt und hört zu. Die Frage von Jesus hier lautet: Willst du gesund werden? Warum fragt das Jesus eigentlich? Er weiß doch alles, er ist doch allwissend. Und auch wenn man nicht allwissend ist, kann man ja davon ausgehen, dass jemand, der seit 38 Jahren krank ist und an einem Platz verweilt, an dem er Heilung erfahren kann, dass dieser Mensch doch selbstverständlich geheilt werden möchte. Diese Frage scheint völlig fehl am Platz zu sein. Die Betonung liegt auf scheint. Es ist keine Frage aus Unwissenheit. Es ist keine Frage, um ein wenig Smalltalk zu haben. Jesus fragt hier in seiner Funktion als Lehrer. Und warum stellt ein Lehrer Fragen? Damit der Schüler lernt. Wenn Jesus uns eine Frage stellt, dann nicht, weil er etwas nicht weiß, sondern damit wir etwas lernen. Ich weiß nicht, ob der kranke Mann etwas aus dieser Frage lernt. Das steht nicht so in der Bibel drin. Aber eins ist sicher, wir können etwas aus seiner Antwort lernen. Die Antwort des Kranken ist: Ach Herr, ich habe niemanden, der mir in den Teich hilft, wenn sich das Wasser bewegt. Versuche ich es aber allein, ist immer ein anderer schneller als ich. Wir erleben in der Bibel immer wieder Heilungen, wo die Kranken wissen, wer Jesus ist und sie direkt nach ihm rufen, weil sie wissen, dass er sie heilen kann. In diesem Fall scheint es aber nicht so zu sein. In diesem Fall scheint der Kranke zu denken, er würde mit einem gewöhnlichen Mann sprechen. Er beantwortet nicht die Frage von Jesus. Auf die Frage, ob er denn geheilt werden möchte, hätte er mit Ja oder mit Nein antworten können. Stattdessen erzählt er ihm von seiner Situation und Jesus hört zu. Wir sehen hier, wie Jesus auf den Mann schaut, auf ihn allein unter so vielen, und in der Antwort des Kranken erkenne ich, dass er nicht auf Jesus schaut. Er schaut vorbei an Jesus auf den Teich, in dem er seine Hoffnung setzt. Und trotzdem hört Jesus ihm zu. Der Kranke schildert ihm seine Situation. Immer ist jemand schneller als ich. Immer bin ich der Benachteiligte. Immer ist jemand vor mir im Wasser. Ich versuche es immer wieder, aber ich schaffe es nicht. Und Jesus hört ihm zu. Jesus sieht ihn an, aber er schaut an Jesus vorbei und trotzdem hört ihm Jesus zu. Wie ist es bei dir? Auf wen schaust du inmitten deines Tals? Ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Psalm 121, 1 und 2. Dieser Mann knüpft sein Wohlbefinden an ein Ereignis, das ab und an geschieht. An ein Ereignis, das er nicht kontrollieren kann. An ein Ereignis, das er nicht beeinflussen kann. Und solange dieses Ereignis nicht stattfindet, bleibt er auf seiner Matte liegen. Solange dieses Ereignis nicht stattfindet, bleibt er in seiner traurigen Situation. Wie ist es bei dir? Woran knüpfst du dein Wohlbefinden? Ist es vielleicht dein Kontostand? Ist es ein berufliches Ziel? Ein familiäres Ziel? Sobald ich so und so viel Geld auf dem Konto habe, erst dann geht es mir gut. Sobald ich beruflich dieses oder jenes erreicht habe, erst dann geht es mir gut. Sobald ich mein Studium fertig habe. Sobald ich meinen Partner gefunden habe, sobald ich mein Berufsleben starte, sobald ich Kinder habe, sobald ich Enkelkinder habe, sobald ich Ur-Ur-Opa bin oder Oma bin. Du wirst niemals glücklich sein. Wenn du so ein Leben lebst, wirst du feststellen, du wirst niemals befriedigt sein. Du packst das, was wirklich zählt, das, was dich in dem Moment glücklich machen könnte, immer auf die Warteschleife. Du sagst später, 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 bis es irgendwann zu spät ist. So ein Leben ist rastlos. Es gibt Menschen, die sagen, wenn ich den Partner habe, dann bin ich glücklich. Und dann sagen sie, nee, da fehlt ja eigentlich noch was. Dann sagen sie, nee, wenn ich mit dem Partner geheiratet habe, dann bin ich glücklich. Dann heiratest du und dann denkst du, nee, das ist auch noch nicht. Dann sagst du, nee, erst wenn wir Kinder haben, dann sind wir wirklich glücklich. Aber wenn die Kinder dann da sind, wendest du deinen Blick auf das Nächste. Dann sagst du, nee, erst wenn wir endlich unser Haus haben, dann sind wir richtig glücklich. Und dann sagst du, nee, jetzt habe ich mir ein Haus, aber jetzt meine Beförderung, auf die warte ich schon so lange. Erst wenn ich die Beförderung habe, dann bin ich richtig glücklich. Dann sagst du, nee, jetzt habe ich meine Beförderung, aber jetzt warte ich doch schon so lange auf meine Rente. Erst wenn ich in Rente gehe, dann bin ich glücklich. Und dann sagst du, nee, jetzt bin ich in Rente gegangen, aber ich wollte schon immer so eine Weltreise machen. Erst wenn ich diese Weltreise gemacht habe, dann bin ich glücklich. Irgendwann kommt der Tag, an dem das, für das, was zählt, keine Zeit mehr da ist. Du hast dein ganzes Leben damit verbracht, von einem Ziel zum anderen zu kommen, aber hast dabei mal verpasst, anzuhalten und glücklich zu sein. Weil du immer nur das Gefühl hast, du wärst in einem Tal, weil du dieses oder jenes gerade nicht hast. Es ist nicht falsch, Ambitionen zu haben, aber welche Einstellung hast du auf dem Weg zu deinem Ziel? Bedeutet das, dass wir uns mit dem Negativen in unserem Leben arrangieren sollen? Bedeutet das, dass wir uns mit dem Leid abfinden müssen? Nein, wir müssen uns nicht damit abfinden. Wir haben vielleicht nicht die Möglichkeit, aus eigener Kraft das Problem zu beseitigen, aber wir haben die Wahl, auf Jesus zu schauen. Woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Psalm 23, 4. Jeder von uns erlebt mal eine schwierige Zeit, aber wir können zuversichtlich sein, dass wir nicht alleine sind in diesen Momenten. Er zieht uns vielleicht nicht aus dem Tal, aber er begleitet uns durch das Tal. Er lehrt uns, er stärkt uns. Er gibt uns die Kraft, um das Tal zu überwinden. Und während er gemeinsam mit dir durch das Tal geht, interessiert sich Jesus. Er fragt dich und hört dir zu. Auch wenn du gerade über deine Situation klagst und meckerst, er hört dir trotzdem zu. Und wir lernen so viel dazu. Wenn wir es uns angewöhnen, auch in schwierigen Zeiten nicht von seinem Wort abzuwenden, durch das er zu uns spricht, dann lernen wir daraus. Das Leben, das Jesus für dich hat, wird nicht erst irgendwann eintreten. Wenn du es willst, wenn du jetzt auf ihn blickst, dann wird er dir auch jetzt sofort helfen. Die Frage ist immer, sind wir bereit dafür? Sind wir bereit, unseren Blick von dem, worin wir bisher unsere Hoffnung gesetzt haben, abzuwenden und auf Jesus zu blicken? Haben wir die Kraft dazu? Haben wir den Mut dazu? Sind wir bereit, das loszulassen und uns vollständig auf unseren Glauben zu verlassen? Der dritte Punkt. Jesus heilt. Da forderte ihn Jesus auf, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte seine Matte zusammen und ging seines Weges. Auch in dieser Sache steckt eine Lehre für uns. Diese Heilung unterscheidet sich von den anderen, die wir in der Bibel finden. Jesus sagt nicht, dein Glaube hat dich geheilt oder ähnliches. Er sagt ihm nur, was er tun soll. Und er sagt ihm nicht irgendetwas. Er sagt ihm, er soll etwas tun, was er 38 Jahre lang nicht tun konnte. 38 Jahre lang lag er auf dieser Matte und er soll aufstehen, die Matte nehmen und gehen. In dem Augenblick wurde er gesund. Das ist Gnade. Die Menschen lagen an einem Ort, der Haus der Gnade genannt wurde, aber wahrscheinlich haben sie erst an dem Tag zum ersten Mal wahre Gnade erlebt. Gnade, die man sich nicht verdienen kann. Bisher war ihre Einstellung, ich muss etwas tun, damit ich geheilt werde. Ich muss als Erster am Wasser sein, damit ich geheilt werde. Und dann kommt Jesus und er heilt ihn einfach, ohne dass er irgendetwas dafür getan hat. Und jetzt, um auf die Frage zurückzukommen, die ich zu Beginn gestellt habe, ob das denn nicht ungerecht war gegenüber den anderen Kranken, dass sich Jesus nur auf diesen einen Kranken konzentriert hat. Nur weil wir etwas als ungerecht empfinden, macht das Gott nicht zu einem ungerechten Gott. Gott ist nicht ungerecht. Er ist immer gerecht in allem, was er tut. Aber wir sehen die Dinge oft nicht so. Das, was Jesus da tut, ist eine Botschaft an alle Kranken dort. Eure Gesundheit ist nicht abhängig davon, ob ihr es an das Wasser schafft, wenn es sich bewegt. Euer Wohlergehen ist nicht von euren Umständen abhängig. Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. 2. Korinther 12, Vers 9. Gott ist nicht ungerecht und er ist auch kein Gott, der uns abhängig macht. Er möchte, dass wir ein selbstbestimmtes Leben führen, auch wenn es bedeutet, dass wir uns gegen ihn entscheiden könnten. So sehr liebt er uns, dass er uns nicht mit seiner Macht unterdrückt, sondern mit seiner Liebe trägt und führt. Die Frage ist nicht, ob das ungerecht ist oder nicht, sondern wie wir auf unsere Geschwister schauen, die Heilung oder einen Segen erfahren. Schauen wir voller Neid auf sie oder gibt uns das Hoffnung für unsere Gebete, dasselbe auch von unserem Gott zu erbitten? Wenn wir ein Zeugnis hören, denken wir uns dann, warum gerade der oder die? Oder denken wir uns, der Gott, der das möglich gemacht hat, kann das auch in meinem Leben möglich machen? Ich werde meine Hoffnung in ihn setzen und dafür beten. Wir lesen nicht davon, aber ich bin mir sicher, dass diese Heilung bei vielen Kranken, die dort lagen, ein Umdenken herbeigeführt hat. Einige haben sich vielleicht gedacht, warum gerade der, warum nicht ich? Aber andere haben sich vielleicht in dem Moment sicher ihren Blick vom Wasser auf Jesus gerichtet. Ich bin mir sicher, da sind einige an dem Tag zu einem Umdenken gekommen. Die Frage ist, was tust du heute? Auf was hast du deinen Blick bisher gerichtet und bist du bereit, von heute an in allem auf Jesus zu blicken? Manchmal kann es auch sein, dass man schon längere Zeit im Glauben ist und längere Zeit mit Jesus unterwegs ist, aber trotzdem den Blick nicht mehr auf ihn hat. Das spielt es keine Rolle, auch wenn du schon seit Jahren im Glauben bist. Viele kommen trotzdem in diese Situation, wo sie ihren Blick von Jesus abwenden, bewusst oder unbewusst. Und an so einem Tag wie heute begegnet dir Jesus und fragt dich, ob du geheilt werden möchtest. Er fragt dich, ob du die Lösung für dein Problem haben möchtest. Es ist Gnade, wenn der Heilige Geist heute zu dir spricht und dir diese Frage stellt, obwohl du deinen Blick gerade nicht auf Jesus gerichtet hast. Bist du bereit, deinen Blick auf Jesus zu richten? Da forderte ihn Jesus auf, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte seine Matte zusammen und ging seines Weges. Die Matte war ein Bestandteil seiner hoffnungslosen Situation. Was Jesus hier tut, ist interessant. Er sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Er soll die Matte, die ein Symbol für den Stillstand in seinem Leben geworden war, mitnehmen. Er soll es nicht dalassen. Diese Matte war sein Zeugnis. Der Mann wird also geheilt, er nimmt seine Matte und geht, wie Jesus es ihm sagt. Dann lernen wir eine Sorte Mensch kennen, die wir auch heutzutage immer wieder erleben. Sie sehen diesen Mann, 38 Jahre lang war er krank, jetzt läuft er gesund mit der Matte in seiner Hand. Und das Einzige, was die Pharisäer sehen, ist diese Matte, die er am Sabbat nicht tragen darf. Heute ist doch Sabbat, da darf man keine Matte tragen. Aber der Mann, der mich heilte, hat es mir ausdrücklich befohlen, antwortete der Engel. Wer war das? Wer hat dir so etwas befohlen, fragten sie nun. Doch das wusste der Mann nicht, denn Jesus hatte den Teich wegen der großen Menschenmenge bereits wieder unbemerkt verlassen. Es waren oberflächlich religiöse Menschen. Nach außen hin fromm und streng gläubig, aber innen voller Hass. Dass Jesus diesen Zustand bei uns Menschen nicht duldet, wird klar, wenn wir schauen, wie es weitergeht. Wir lesen, später traf Jesus den Geheilten im Tempel und sagte zu ihm, du bist jetzt endlich gesund, sündige nicht mehr, damit du nicht etwas Schlimmeres als deine Krankheit erlebst. Dieser Mann war geheilt. Er hatte keine Krankheit mehr, er konnte äußerlich frei sein. Aber innerlich hatte er etwas wie wir alle, das noch Schlimmeres verursachen kann als äußere Krankheit. Der begegnet Jesus nochmal. Eine Begegnung, die nicht zufällig ist. Genauso wie du auch heute nicht aus Zufall hier bist. Jesus begegnet ihm und sagt ihm, sündige nicht mehr, damit du nicht etwas Schlimmeres als deine Krankheit erlebst. Was ist denn schlimmer als krank zu sein? Die Hölle, der ewige Tod, der uns erwartet. Wenn wir nicht ablassen von unserer Sünde und umkehren und Buße tun. Diese innere Heilung ist Jesus sehr wichtig. Es reicht nicht, wenn du äußerlich ein frommes Leben führst. Es reicht nicht aus, nur oberflächlich ein Christ zu sein. Es reicht nicht aus, nur dort ein Christ zu sein, wo du auch gesehen wirst. Dein Herz ist ihm wichtig. Er möchte darin wohnen. Und dafür muss die Sünde weichen. Gott möchte nicht deine Oberflächlichkeit. Er möchte nicht nur das, was man äußerlich an dir sieht. Er möchte uns als Ganzes. Ihn interessieren nicht nur unsere äußerlichen Taten. Ihn interessiert auch unsere innere Haltung. Wir können äußerlich ein Leben führen, wie die Pharisäer, fromm und heilig und immer darauf bedacht, keine einzige Regel zu missachten. Jeden Sonntag in die Kirche kommen, an jedem Gebetstreffen teilnehmen, alle Regeln penibelst genau befolgen. Aber wenn wir innerlich voll von Sünde sind, dann hat das alles keinen Sinn. Es ist nicht meine Aufgabe, dir zu sagen, was in deinem Herzen ist, weil ich dein Herz nicht prüfen kann. Aber Gott kann es und der Heilige Geist spricht dir zu dir persönlich und zeigt dir Dinge in deinem Leben auf. Das ist das, was wir manchmal unser Gewissen nennen. Vor 2 Wochen habe ich eine Predigt gehört, in dem es auch unter anderem darum ging, dass es zu unserem Auftrag gehört, diese Erde zu bebauen und zu bewahren. Wir haben viele Beispiele, also ich habe in dieser Predigt viele Beispiele gehört, viele Bilder auch gesehen, was man machen kann. Wir können zum Beispiel den Müll trennen. In der Schule habe ich gelernt, wir können Energiesparlampen kaufen, Plastiktüten wiederverwenden, wiederverwendbare Stofftüten kaufen. Nicht nur das, du kannst auch äußerlich, was kannst du machen? Du kannst Armen helfen, du kannst älteren Menschen über die Ampel helfen, über die Straße helfen. Aber was bringt es, wenn wir all diese äußerlichen Dinge tun, die ja sehr wichtig sind, aber innerlich wie die Pharisäer unterwegs sind? Was bringt es, wenn wir Plastik und Papier trennen, aber unser Herz nicht von der Sünde? Was bringt es, wenn ich diese Erde bebaue und bewahre, aber dabei verpasse, mein Herz zu bewahren? Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. 1. Korinther 13, Vers 3. Was bringt es, wenn wir äußerlich alles erfüllen, aber nichts davon seinen Ursprung in der Liebe hat? Wenn nichts davon seinen Ursprung in Jesus hat, der die Liebe in Person ist. Das, was wir in uns tragen, das kommt auch irgendwann nach außen zum Vorschein, früher oder später. Wie wichtig ist es also, dass wir unser Herz von der Sünde fernhalten, damit Jesus darin wohnen kann? Wir können äußerlich so vieles tun, aber es bringt alles nichts, wenn wir keine Liebe in uns tragen. Und diese Liebe ist Jesus. Und Jesus kann erst in uns wohnen, wenn wir unsere Sünde einsehen, Buße tun und umkehren und nach Heiligkeit streben. Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Das ist der Grund, warum er diesen Mann zum zweiten Mal trifft. Und einigen hier begegnet Jesus vielleicht auch gerade zum zweiten Mal. Jesus sieht dich, das war der erste Punkt. Zweitens, Jesus interessiert sich für dich, indem er dich fragt und dir zuhört. Drittens, Jesus heilt dich vollständig, äußerlich und auch innerlich. Und was sollen wir als Gemeinde mit dieser Erkenntnis machen? Wir lesen in der Bibel, wie Gott auf diese Welt schaut und seinen Blick speziell auf uns Menschen richtet. Er wendet seinen Blick nicht von uns ab. Und so blickte er einmal auf diese Menschheit und die Herzen der Menschen waren voller Sünde, so dass er darin keinen Platz finden konnte. Gott sah uns, aber er konnte keine Beziehung zu uns haben, weil wir uns mittlerweile abgefunden haben mit unserer Situation, mit der Sünde, mit dem Elend. Und in einem Herz, in dem Sünde wohnt, kann der heilige Gott nicht einziehen. Seine Heiligkeit lässt das nicht zu. Also kam Jesus auf diese Erde. Der Vater sandte seinen Sohn auf diese Erde. Jesus kam zu uns, weil wir nicht mehr zu ihm konnten. Und er verbrachte eine gewisse Zeit mit uns auf dieser Erde. Er sah, dass wir uns in einem Tal befanden. Ein Tal, an dessen Ende der ewige Tod bevorstand. Er kam zu uns in dieses Tal. In das Tal der Sünde. Er sprach zu uns, er predigte zu uns, er betete zu uns. Und vor allem stellte er uns durch seine Anwesenheit eine Frage. Durch alles, was er tat, fragte er uns, willst du gerettet werden? Er reichte uns seine Hand und fragte uns, willst du dich an mir festhalten? Unsere Antwort war nicht anders als die des Kranken im Teich Bethesda. Jesus, unser Retter, unser Heiland, er war direkt vor uns, aber wir schauten an ihm vorbei und wir sahen in Jesus nur einen Verrückten, der sich für den Messias hielt. Und was tat Jesus? Jesus tat nichts anderes, als uns zuzuhören. All die verletzenden Dinge, all die Unterstellungen, all die Verurteilungen. Aber dabei haben wir es auch nicht belassen. Wir haben mehr als das getan. Wir haben ihn verurteilt und ihn qualvoll am Kreuz sterben lassen. Was aber tatsächlich passiert ist, wir haben in all dem seine Gnade erfahren. Er hat uns zugehört. Er hat nichts zurückgesprochen. Unsere Ablehnung und unseren Hass, damit er uns hat er erlitten, damit er uns seine Liebe zeigen konnte. Er kam in unser Tal und er ging uns voran und am Ende dieses Tals starb er stellvertretend für uns. Er starb am Kreuz und heilte uns nicht nur von all unseren Krankheiten, sondern heilte uns auch innerlich, indem er die Sünde auf sich nahm. Wir konnten das Tal verlassen. Amen. Wir sind frei. Er starb am Kreuz, aber er stand nach 3 Tagen wieder auf und begegnete uns Menschen wieder, so wie er dem Kranken nochmal begegnete. Zu dem Kranken sagte er, er solle aufstehen, seine Matte nehmen und gehen. Wir haben auch einen Auftrag bekommen. Jesus ist uns nochmal begegnet. Er hat uns einen Auftrag gegeben. Wir durften aufstehen. Wir haben unser Zeugnis, dass Jesus uns gerettet hat. Jeder einzelne von uns hat diese eine Matte. Entweder wir liegen noch drauf, oder wir halten es in unseren Armen. Jeder einzelne von euch hat ein Zeugnis, wie Jesus ihn gerettet hat. Und jetzt sollen wir gehen. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Das heißt jetzt nicht, dass du ein Ticket nach Miami buchen sollst. Du kannst auch in Tangermünde anfangen, die rettende Botschaft zu verkünden. Und die rettende Botschaft ist, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3,16. Wir wurden freigemacht, damit wir andere freimachen können. Wir sollen das Evangelium verkünden, dass jeder erkennt, dass er nicht alleine ist. Dass jeder erkennt, dass Jesus ihn sieht. Damit jeder sieht, dass Jesus sich interessiert. Damit jeder sieht, dass Jesus eine Beziehung haben möchte und auch heute noch bereit ist zu heilen und die unmöglichsten Dinge möglich zu machen. Vielleicht bist du heute hier oder hörst diese Predigt später online und du kennst Jesus nicht. Aber an dieser Begebenheit siehst du, dass er auf die schaut, die ihn nicht kennen und ihre Hoffnung nicht auf ihn setzen. Allein aus Gnade. Ich möchte, dass du heute zu Gott betest. Vielleicht findest du in deinem Gebet nicht sofort die richtigen Worte. Oder redest an ihm vorbei und sagst ihm, worin du bisher deine Hoffnung gesetzt hast und wie verzweifelt du bist und dass du immer der Letzte bist und dass du immer nur den Kürzeren ziehst. Aber sei dir sicher, dass dir dann Jesus immer noch zuhört. Es spielt keine Rolle, ob du schon seit 38 Jahren in diesem Zustand bist oder schon länger. Wenn Jesus in dein Leben kommt, dann wird alles besser werden, egal wie es vorher war. Und wenn Jesus in dein Leben kommt, wird dein Leben lebenswert. Auch wenn um dich herum alles so aussichtslos aussieht. Es ist nie zu spät. Er will dich heilen und er will dich segnen. Er will, dass du das ewige Leben hast. Und nicht nur das, er will, dass du jetzt im Hier und Jetzt glücklich bist. Und nicht immer darauf warten musst. Und genau das ist auch mein Wunsch und mein Gebet für euch. Und ich möchte gerne für euch beten. Vater, ich danke dir, Herr, dass du heute hier bist, Herr, und dass du zu deinen Kindern gesprochen hast, Herr. Und du siehst gerade die Herzen, Herr. Du siehst das, was sie gerade vor dich bringen, Vater, wo sie vielleicht bisher ihre Hoffnung gesetzt haben, Herr. Und du siehst auch, dass sie ihren Blick auf dich wenden möchten, Vater. Ich bitte dich, dass du bei ihnen bist, Herr, dass du sie segnest, Herr. Dass du das siehst, dass sie auf dich blicken, Vater, und dass du jeden Einzelnen segnest, Vater. Und Vater, auch für die Unentschlossenen, dass du da bist, Herr, und dass du ihnen die Kraft gibst, Herr, und dass du ihnen den Mut gibst, Herr, ihren Blick zu verändern, Herr, dass sie auf dich schauen, Vater. Und bitte ich dich, Herr, dass du jeden begleitest in seinem Tal, in dem er sich gerade befindet, Vater. Dass keiner verzweifelt und aufgibt, Vater. Dass jeder... Ich danke dir einfach, dass wir diese Zuversicht haben dürfen, dass wir uns voll und ganz auf dich verlassen können, Herr. Ich bitte dich jetzt, jeden Einzelnen zu segnen, Vater. Auch die Personen, die das vielleicht online hören, Herr. Dass sie von nun an die Hoffnung auf dich setzen, Herr. Dass sie von nun an auf dich blicken, Herr. Und ein erfülltes und glückliches Leben haben, Herr. In Jesu Namen, Amen.